Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg an diesem 5. August 2025, einem Dienstag und damit wieder dem Tag der Woche, in dem wir Carbon und Laktat aufnehmen, den Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt eure Redakteurin
Anna Bruder, hallo.
Hallo Anna. Anna, es war großer Sport am Wochenende auf unterschiedlichsten Distanzen.
Und unterschiedliche Sportarten.
Ja. Ich meine, wir reden ja schon im Triathlon über unterschiedliche Sportarten, weil wie groß kann die Diskrepanz sein zwischen einem Norseman in Norwegen und einem super, super, super Sprint in der Elbe in Dresden?
Ja, und das an einem einzigen Tag, also beides war am Samstag, die Finals in Dresden, sprechen wir auch noch drüber, dass natürlich dann auch noch am Sonntag und auch schon am Donnerstagabend, glaube ich, war die Mixed Relay. Aber ja, größer kann der Unterschied auf jeden Fall nicht sein.
Ja. Womit fangen wir an? Gehen wir in den Norden?
Ja, ich würde sagen, wir gehen von Nord nach Süd.
Ja, aber vorher hast du noch einen Präsenter für uns.
Ja, Frank, der heutige Partner ist Feels Like, wie schon so oft in letzter Zeit. Und ich finde diese Einbindung ganz gut, weil ich das Produkt tatsächlich selbst sehr, sehr regelmäßig in Gebrauch habe. Du vielleicht auch vor deiner langen Distanz. Es geht um den Muscle-Komplex. Der hat 31 Wirkstoffe, das klingt jetzt erstmal viel, aber in dem Fall sind es tatsächlich nur die Wirkstoffe, keine Füllmittel oder irgendwas, sondern ja, diese 31 Wirkstoffe, die man einfach auf die beanspruchte Muskulatur aufträgt. In meinem Fall sind es meistens die Beine, seltener die Arme oder der Rücken oder sowas. Und ja, das, also ich spüre auf jeden Fall einen deutlichen Effekt, wenn ich das verwende, und was ich besonders bemerkenswert finden, dass es relativ lange anhält. Also ich benutze es meistens dann abends vorm Schlafengehen oder so, und ja, der Effekt verpufft einfach nicht. Ich bin nicht die Einzige, die das verwendet, sondern auch zum Beispiel Patrick Lange, Läufer Richard Ringer oder Jan Stratmann. Und wieso das Ganze wirkt? Feels Like setzt auf die Wirkung über das Nervensystem der Haut. Das funktioniert, dass eben dadurch durch den Kontakt mit der Haut dann die Regeneration angeregt wird. Genau, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, haben wir einen 10% Preisvorteil für euch, und dann könnt ihr auf feelslike.sport einlösen. Der Code ist CL10, CL die Buchstaben groß geschrieben. Schreiben wir aber auch nochmal in die Shownotes, und ja, viel Spaß beim Ausprobieren.
Viel Spaß beim Ausprobieren, kann ich mich nur anschließen, und ich kann auch bestätigen, ich nutze auch einzelne Produkte aus der Range, nicht alle, aber habe auch gute Erfahrungen gemacht. Und ja, über das, was nächste Woche kommt, können wir am Ende nochmal kurz reden. Wir reden diese Woche noch ausführlich.
An der Regeneration scheitert es auf jeden Fall nicht.
Genau. Also, gehen wir zurück in den Podcast. Der Norseman. Wir haben ja vor wenigen Tagen gefragt, welche Rennen stehen denn bei euch so auf der Bucketlist in eurem Triathlon-Leben? Und ich glaube, der Norseman ist so eins, das steht entweder drauf oder es ist ein No-Go.
Ja, oder also bei mir persönlich, ich denke darüber so, ich finde das total krass, wenn Menschen das machen, aber für mich selbst würde das einfach nicht in Frage kommen. Also das ist irgendwie so von einem anderen Stern, dieses Event, und ich finde es aber total cool anzugucken, finde die Bilder immer total toll und ja, bin einfach beeindruckt, wenn Menschen das sogar mehrfach machen, so wie Lars.
Ja, gut zusammengefasst. Ein guter Freund von mir war am Start, das ist das Einzige, was ich groß gesehen habe, der Thorsten Schröder, der hat es nämlich geschafft, und ich glaube, der Jubel, er hat zweimal gejubelt, zumindest auf Instagram, einmal oben auf dem Gaustertoppen, aber einmal auch schon 5 Kilometer davor, wo nämlich feststeht, er ist unter den ersten 150, Fragezeichen, glaube ich, muss man sagen, ja. Oder 160, ja. 150, und darf überhaupt auf diesen Gaustertoppen drauf und wird damit mit einem schwarzen T-Shirt belohnt.
Ja, dass man sich so sehr über ein T-Shirt freuen kann. Also es ist mir auch schon passiert, aber dann nicht im Fall von einem Wettkampf. Also er hat sich ungefähr so gefreut wie damals bei seiner Hawaii-Quali. Das Video kennen glaube ich auch alle.
Legendär. Ja, wäre das was für dich, Norseman? Ja,
nee,
oder nein?
Nee, auf gar keinen Fall. Also auf eine Art ja, aber dieses kalte Wasser und nee. Und also von der Organisation, das, man kann es noch einmal kurz zusammenfassen. Also ich finde, dieses Event ist so das Sinnbild von Extremtriathlon.
Ja.
Es ist eine ganz normale Langdistanz am Ende des Tages, aber das Wasser ist super kalt. Ich habe eben mal nachgeguckt, irgendwie 13, 14 Grad oder so, aber auf jeden Fall kalt. Mhm. Da werden auch alle Register gezogen, also ohne Handschuhe schwimmen da die wenigsten, und noch mit Neopren, Füßlingen und so weiter und Haube und alles, was man sich so kaufen kann. Und ja, dann verläuft die Strecke im Prinzip von A nach B. Also, und zwar wirklich. Also nicht mal das Schwimmen ist eine Runde, sondern man springt vom Schiff, schwimmt dahin, wo man hin will, nämlich an Land. Und dann geht das halt weiter von A nach B. Und dann ja eigentlich noch die Wanderung dann am Ende von diesem langen Tag. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt keine Verpflegungsstation, das muss man alles selbst organisieren mit Supportern, die auch eine entsprechende Fitness mitbringen müssen. Also ich würde wahrscheinlich Lars mitnehmen und ja, vielleicht seinen Freund Stefan.
Ja.
Da wäre ich, glaube ich, ganz gut bedient, aber es muss ja auch irgendwie ein ähnliches Niveau haben und alles, was da so dazugehört, ist, glaube ich, ziemlich krass.
Ja, bei Lars bestünde die Gefahr, dass das mehrfach rauf und runter läuft am Ende, um ja, wieder ein Everesting hinzubekommen. Ja, also ich find das Event grundsätzlich richtig Kult. Was ich immer so habe, dieser Aufwand ist doch gigantisch groß dahinter. Ja, erstmal der Aufwand, überhaupt ins Rennen reinzukommen, weil es funktioniert in der Regel über eine Lotterie.
Ja.
Und mit jedem Jahr, wo man auf den Platz wartet, gibt's da, ja, bekommt man mehr Lose in seinen eigenen Topf rein und wirft mehr Lose in den großen Topf rein und ja, die Wahrscheinlichkeit steigt dann, aber es ist erstmal kompliziert reinzukommen und dann geht es komplizierter ja erstmal los. Man hat die ganze Anreise, die ganze Logistik, Begleitfahrzeuge und da denke ich dann immer so, so ein Event, was ja eigentlich ein riesengroßes Outdoor-Abenteuerspektakel ist, wo dann jeder Athlet aber irgendwo ein Begleitfahrzeug braucht und so. Finde ich das gut? Ich weiß es nicht. Also ich finde das Event grundsätzlich gut, aber habe auch so ein paar an ein paar Stellen Bauchschmerzen.
Ja, also ich meine, der Aufwand nach Hawaii zu kommen, der ist sicherlich mindestens genauso groß und was da auch an Logistik so dahinter steckt. Du hast gesagt, es wollen sehr, sehr viele da rein. Ungefähr 6.000 Leute haben sich dieses Jahr wieder beworben.
Ja, Wahnsinn.
Es gibt halt 250 Startplätze. Also allein, dass das so klein ist aufgrund der Gegebenheiten, weil man da keine Großveranstaltungen machen kann.
Ja.
Das ist einfach schon was wahnsinnig Besonderes und unterstreicht den Wert, finde ich, dieses Rennens. Ja, und dann muss man halt da hinkommen. Ich war ehrlich gesagt noch nie in Norwegen und weiß nicht, wie kompliziert das ist, aber es ist jetzt keine, nicht besonders zentral gelegen, dass irgendwie eine riesengroße Stadt in der Nähe wäre.
Nee, es ist im Süden Norwegens, man kommt in der Regel mit der Fähre bis Oslo ganz gut hin oder irgendwie kürzeren Fährüberfahrten und also grundsätzlich, ich mag dieses, ich will ja auch irgendwann mal einmal so ein extremes Ding machen. Ich hatte es mir im letzten Jahr überlegt und dann ist es ja ausgefallen, den Triathlon oben in Lappland zu machen, den Laponia-Triathlon. Der hat jetzt in diesem Jahr zum letzten Mal stattgefunden, am Rotwochenende, mit so großer Beteiligung, nachdem es im Jahr vorher ausgefallen war, dass ich hoffe, dass sie es vielleicht doch noch umsetzen. Weil das wäre so ein Ding, das ist gut erreichbar, nämlich mit der Bahn. Ich weiß es nicht. Also ich... irgendwann muss ich mal sowas Dreckiges machen. Sagt Nils ja auch immer. Also Nils träumt ja vom Norseman. Bei mir ist so der Norseman bisher tatsächlich nicht so auf der Bucketlist gewesen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man einmal im Leben im Triathlon richtig frieren und dann wäre es ja ideal da. Aber ich finde ja auch zum Beispiel diesen Ultra-Triathlon auf den Lofoten großartig von der Kulisse, von der Landschaft, wo man garantiert weiß, man friert und wird nass auf dem Rad. Ja.
Also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr wirklich genug gefroren.
Ja, das hat dieses Jahr einfach so mit sich gebracht.
Ja, und
ne?
Letztes Jahr irgendwie auch. Also da hat auch Rot gereicht an Kältereiz.
Ja. Also ich habe einen riesen Respekt vor allen, die es schaffen, weil ich weiß, wie akribisch die Vorbereitung da sein muss. Ja, das ist eben was, in dem Jahr geht nicht viel anderes. Da kannst du nicht noch irgendwie eine Hawaii-Quali und sowas mitmachen. Wenn Norseman, dann richtig.
Ja.
Und ich mag Skandinavien. Ich bin ja als 18-Jähriger mal zum Nordkap geradelt und zurück. Und von daher finde ich das super schön. Ach, vielleicht muss ich doch nochmal über meine Bucketlist nachdenken.
Vielleicht gibt es sowas ja auch in kürzer. Schreibt es uns gern.
Ja.
Falls es so eine Art Norseman oder irgendwas Extremes gibt, aber was dann wenigstens nicht so lange dauert. Zum Reinschnuppern.
Es gibt was anderes, das ist kürzer von der Anreise von hier, dauert aber länger. Und zwar war am Wochenende auch noch der Triple Ultra in Lensahn in Schleswig-Holstein.
Ja, das ist dann auch nochmal ein anderes Thema.
Also ich hatte da auch immer so den Eindruck, ja, so richtig Sport ist das ja nicht. Das machen die, die einfach zu langsam sind für eine erfolgreiche Langdistanz. Aber wenn man mal in die Ergebnisse reinguckt, dann sieht man, was da abgeht. Ich sag nur mal die schnellsten Einzelzeiten. Beim Schwimmen, die dreifache Langdistanz 3 Stunden 12. Das ist ein Schnitt von 1 Stunde 4. muss man erstmal schwimmen.
Ja.
Ne? Dann ging es auf dem Rad weiter. Also das war der Brite David Clamp, der die schnellste Schwimmzeit hatte. Die schnellste Radzeit 17 Stunden 45. Das ist eine 5,55 auf der Langdistanz. Dreimal hintereinander der Pole Pavel Chilinski. Muss man auch einmal erstmal machen, ne? Und der dreifache Marathon dann in 15,44, da sind wir bei 5 Stunden 15 ungefähr. Ja, dreimal hintereinander, sehr, sehr sportlich.
Ja, also das kann ich mir tatsächlich noch weniger vorstellen als den Norseman. Also ich würde eher Norseman machen als das.
Ja, kommt auf eine Gesamtsiegerzeit von 37,31. Da sind wir dann roundabout bei irgendwie 12,5 Stunden für eine Langdistanz. Der Pavel hat es gewonnen als Gesamtsieger vor Marcel Heinig. Und dritte war dann auch eine Frau, und zwar die Marielle Hertel aus Deutschland in 42 Stunden. Aber das gab es ja auch beim Norseman, dass eine deutsche Frau sehr, sehr erfolgreich im Gesamtklassement war.
Ja, genau. Julia Skala ist Gesamtsechste geworden. Also nur 5 Männer waren schneller als sie. Sie hat auch einen neuen Rekord aufgestellt bei den Frauen in exakt 11 Stunden und 23 Sekunden. Die kann man, glaube ich, vernachlässigen. Und ich habe mit ihr gesprochen vor dem Rennen. Sie hat gesagt, sie weiß jetzt gar nicht, ob sie überhaupt ins Ziel kommt. Das wäre bei anderen Langdistanzen halt irgendwie so.
Ich meine, das wissen wir auch bei vielen nicht.
Ja, genau. Aber da ist halt irgendwie klar, ja, ich werde das schon schaffen. Aber da weiß man es halt einfach nicht, weil da einfach noch viel, viel mehr irgendwie passieren kann. Ja, und sie hat das Ding abgeschossen. Und gewonnen.
Großartig.
Ja.
Der Norseman, ja, bei den Männern traditionell eher in norwegischer Hand, bei den Frauen Susanne Buckenlei als Seriensiegerin in den Anfangsjahren. Also da haben wir Tradition. Ja. Anna, das muss dich doch jetzt motivieren.
Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht irgendwann mal. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Langdistanzjahre vor mir.
Das freut mich zu hören.
Ja, begleitet wurde sie von ihrem Mann und Coach Michael Skala, den, ja, also die beiden zusammen, die kennt man eigentlich, die treten immer oder öfter auf jeden Fall zusammen auf, und er hat in der Vorbereitung auf jeden Fall darauf geachtet, dass dieses Rennen an sich länger dauert als eine Langdistanz, also auch als die WM in Nizza zum Beispiel, sieht man ja an der Zeit.
Ja.
Sie hat wahrscheinlich noch nie 11 Stunden in einem Triathlon Sport gemacht. Der Männersieger übrigens auch nicht mit 9 Stunden 45, und das muss man im Training natürlich berücksichtigen, dass da andere Inhalte oder dass man das alles ein bisschen mehr in die Länge zieht und dann eben nicht nach 8 Stunden nicht mehr kann.
Ja, allein daran wird es scheitern bei mir.
Ja, also einfach super beeindruckend, finde ich. Julia Skala hat im vergangenen Jahr oder Ende des Jahres ihre Depressionen öffentlich gemacht, und das war eben auch ein Punkt, wieso sie sich dieses Rennen ausgesucht hat, weil das eben mal was komplett anderes war und irgendwie ihrem Naturell entspricht, da in der Natur unterwegs zu sein und einfach sich mal nicht auf Zeiten oder irgendwas zu fokussieren, sondern einfach nur das Finish, in Anführungszeichen.
Mhm.
Ja, das hat sehr, sehr erfolgreich geklappt.
Ja, Glückwunsch von dieser Stelle.
Ja.
Haben wir sonst noch irgendwas als Nachbrenner für den Norseman? Wir haben es erwähnt, der Weg dahin ist lang. Man braucht ja viel, viel Geduld und viele, viele Trainingsjahre. Das ist so ähnlich wie das Legacy-Programm beim Ironman. Ja, also wir wissen es, jedes Jahr kriegen wir es mit, den Frust von Nils, wenn es wieder nicht geklappt hat. Ja. Irgendwann wird es auch bei ihm klappen.
Ja, bestimmt.
Ne? Aber Zeiten ändern sich. Momentan laufen ja auch die Bayreuther Festspiele. Da habe ich damals 13 Jahre auf mein erstes Ticket gewartet. Inzwischen ist es nicht mal mehr ausverkauft.
Okay.
Ja, ich glaube aber, die meisten, die da mit im Publikum saßen, sind schon tot.
Okay. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es beim Norseman genau andersrum sein wird. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie an Reiz verliert, sondern es wird medialer einfach auch größer gespielt und mehr Leute kriegen davon mit, und dann steht es eben auch auf mehr Bucketlists drauf.
Ja, und das ist ja gut so, wenn, ich meine, so ist Triathlon ja auch groß geworden durch die Extreme, die medial übertragen wurden, ja, und wir sehen aber auch an anderer Stelle, und das ist der gute Übergang vielleicht jetzt nach Dresden, dass mediale Präsenz und Werbung für den Sport nicht unbedingt mit der Distanz zu tun hat, sondern einfach nur mit Strömung in der Elbe.
Ja, das war sehr, sehr witzig auf eine Art zu sehen, wie die Athletinnen und Athleten da Probleme hatten, um die Boje zu kommen. Ja, aber super gut anzugucken, finde ich.
Ja, die Finals sind eine Institution, die im deutschen Sport nicht mehr wegzudenken ist. Mini-Olympia mit Mini-Sportarten, kann man, glaube ich, auch sagen.
Ja.
Und wenn dann das Wetter so schlecht ist in Deutschland, dass Frank sich in seiner Langdistanz-Vorbereitung nicht raustraut auf die Straßen, sondern lieber vorm Fernseher hängen bleibt, dann erlebt man Dinge wie Rowball, Flag Football, Coastal Rowing, Sprintduelle im Kanu oder eben auch das Mixed Relay im Triathlon, was mir durchaus bekannt ist, aber was viele Fernsehzuschauer wahrscheinlich genauso abgeholt hat, so überraschend und positiv überraschend wie mich das Thema Faustball.
Ja, also ich finde, wer sich von Mixed Relay nicht abgeholt fühlt, der hat irgendwas nicht verstanden oder also da finde ich, stimmt dann irgendwas nicht.
Ja, also die Finals sind eine Mini-Olympiade, das hat man letztendlich mal vom Fernsehen aus initiiert, weil man den kleinen Sportarten eine Chance geben wollte, im Hauptprogramm stattzufinden oder inzwischen eben auch in sehr vielen parallelen Streams, die sonst überhaupt keine Beachtung finden medial. Und das hat man auch gesehen, also im Flag Football, da hat man den, ich habe nur das Frauenfinale teilweise gesehen, man hat den Teilnehmerinnen wirklich angesehen, was das für ein Moment im Leben für die Frauen da war, einmal im Fernsehen zu sein, ja, live. Großartig, großartig, großartig. Und wie gesagt, alle Sportarten haben traditionell gerangelt um TV-Präsenz. Ich kenne es vom Schwimmen, da steht und fällt die TV-Präsenz einfach mit deutschen Erfolgen oder einzelnen Namen. Das TV war da, als Paul Biedermann und Britta Steffen ein Paar waren und die waren auch noch da, als sie sich dann zerstritten haben und irgendwann waren sie nicht mehr da, weil auch die Erfolge fehlten. Und darum eben die Finals auf Initiative des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Wir bringen euch ins Fernsehen, aber wir haben einen Vorschlag. Wir packen ganz viele Sportarten zusammen, machen das Ganze telegen, holen Zuschauer dazu und das hat in Dresden in meinen Augen super funktioniert. Wir kennen das ja aus der Vergangenheit, in Rhein-Ruhr gab es das schon, es gab es schon in Berlin häufiger, ja, und im nächsten Jahr in Hannover, auch eine Stadt, die dafür prädestiniert ist, mit auch mit Triathlon dann mitten in der Stadt. Und so hat man eben auch in Dresden den Triathlon in die Stadt geholt. Das gab es ja schon mal als Versuch, so, wir erinnern uns an 73.
Ja, war schwierig.
War schwierig, ne? Und im Alberthafen sollte auch damals geschwommen worden werden. Jetzt ging es aber am Donnerstag los mit dem Mixed Relay. Nicht im Alberthafen, sondern in der Elbe. Und ja, das war mitreißend im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne, das wurde den Athletinnen und Athleten dann auch zum Verhängnis. Es gab dann schon Zeitstrafen, weil unter der Boje durchgeschwommen wurde, anstatt eben dran vorbei, wie es korrekt wäre. Aber ja, ging wohl nicht anders.
Ja, spektakuläre Bilder, gerade von den Auftaktstartern. Die Reihenfolge ist ja momentan Frau Mann und die ersten Frauen, die sich da um die Bojen prügeln mussten, im wahrsten Sinne des Wortes, die hatten ganz schön was zu tun. Es gab auch nicht die Möglichkeit, sich einzuschwimmen. Das Teilnehmerfeld rekrutiert sich eigentlich so aus den Bundesligamannschaften. Es ist eben dann die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Und vier Athletinnen und Athleten machen hintereinander jeweils einen kompletten Triathlon über eine sehr, sehr kurze Distanz.
Ja, ich vielleicht auch bald übrigens.
Ja,
hier in Hamburg,
du suchst Mitstreiter.
Ja, hier in Hamburg wird das angeboten beim Elbe-Triathlon. Ich habe total Lust, das mal auszuprobieren. Wahrscheinlich wegen dieses Erlebnisses in Hamburg, als ich zugeguckt habe und gefilmt und fotografiert habe.
Ja.
Und selbst fast in die Alster gefallen bin vor Lachen wegen den Startsprüngen. Also da erwarte ich Ähnliches.
Ja.
Irgendwie. Ja, genau, du hast es gesagt, es war dann im Rahmen der ersten Bundesliga, also es war deutsche Meisterschaft und Bundesliga gemischt.
Genau, bei Mixed Relay eben als deutsche Mannschaftsmeisterschaft,
genau,
die Bundesligarinnen waren dann eben am Wochenende.
Genau, entsprechend war dann die,
genau,
Besetzung.
Ja, mit einem deutschen Mannschaftsmeister DSW Darmstadt, mit einem überragenden Henry Graf, der auch noch das Einzelrennen dann am Sonntag gewonnen hat bei den Männern.
Ja, super souverän, also das fand ich wirklich extrem beeindruckend, also nach dem Schwimmen war es noch so, ja okay, da waren irgendwie noch welche dran, dann hat er sich einholen lassen, dass er eben nicht alles alleine machen muss und beim Laufen ist er halt einfach dann losgelaufen.
Ja.
Und also es konnte halt niemand ansatzweise folgen.
Genau, zweifacher deutscher Meister eben erst im Mixed Relay mit extrem kurzen Strecken, aber für uns als klassische Triathleten natürlich ein großer Fokus auch auf dem Wochenende, Samstag die Frauen, Sonntag die Männer, Sprintdistanz. Das ja, hat ja inzwischen so Tradition, dass die deutschen Meisterschaften eher über die Sprintdistanz ausgetragen werden im Rahmen der Bundesliga. Und ja, Samstag die Frauen waren zuerst dran mit einer für mich erwartbaren Siegerin, souveränen Siegerin, Lisa Tertsch.
Ja, auf jeden Fall erwartbar, keine Überraschung. Sie hat gesagt, man kann sich nie sicher sein.
Mhm.
Das muss sie natürlich auch irgendwie sagen, aber ja, klare Favoritin. durchaus ein spannendes Rennen auch gewesen, aber...
Sie hat spannend gemacht, auch mit kleinen Zapplern und Pannen, ja, die Schuhe nicht richtig anbekommen, dann ausgangs der Wechselzone gestolpert, weggerutscht und dann begann eine Aufholjagd und eine kontrollierte Co-Führungsarbeit, bis sie dann gesagt hat, ach komm, ich mach das hier fertig.
Ja.
Ja. Wieder mal deutsche Meisterin, schon mal gewesen im Rahmen der Finals. Also das ist sicher eine, mit der man rechnen muss, auch im Hinblick auf LA 28.
Ja, definitiv. Und Henry Graf aber ehrlich gesagt auch.
Henry Graf, genau. Das ist so für mich so, ja, den hat man immer auf dem Schirm gehabt. Wir haben auch immer wieder gehört, das wird der nächste Jan Frodeno, sagt sein Manager. Und jetzt ist er wirklich dabei, sich zu etablieren. Ja, einen 5. Platz, einen 4. Platz in der World Triathlon Championship Series dieses Jahr schon und dann eben diese beiden souveränen Dinge in Dresden. Ja, deutscher Meister in einem super kontrollierten, super souveränen Rennen von vorne weg. Also besser kann man es nicht machen.
Ja, also gerade im Hinblick dann auf die nächsten Olympischen Spiele in LA, er wird sich ja ziemlich sicher qualifizieren, wenn da jetzt nichts mehr irgendwie dazwischen kommt, dann bin ich sehr gespannt, was man da dann sehen wird.
Ja. Es ist eine Erscheinung. Ich weiß nicht, wie hast du ihn auf dem Rad beobachtet? Der ist ja riesig, der Mann.
Er muss sich sehr klein machen und also es funktioniert so halb, aber ja, ist trotzdem schnell.
Ja.
Also so, ja. Allzu klein kann er sich nicht machen.
Und beim Laufen lässt er dann seine langen Beine wirbeln und
es sah ehrlich gesagt aus, als würde er einen lockeren Sonntagsjog irgendwie machen. Musste das am Ende dann auch wirklich nur noch verwalten und dass halt da nichts mehr schief geht und er nicht stolpert oder so und konnte das kontrolliert ins Ziel bringen, aber das sieht schon immer sehr locker aus, was aber, glaube ich, die Körpergröße mit sich bringt.
Ja, absolut, ne? Absolut. Ich habe nicht viel mitbekommen vom Jedermann-Rennen, das ist ja auch eben das, wo Triathlon mitwirbt. Da gibt es ja jetzt gerade auch den Anstoß, Triathlon vielleicht als Jedermann-Rennen ohne Olympiamedaillen natürlich, aber durchaus ins olympische Programm zu bringen, wie den Marathon in Paris. Die PTO gibt da so ein bisschen Gas und sagt, wir brauchen die T100 unbedingt im Olympiaprogramm und dann können wir nämlich auch Age-Gruppe auf die Strecke lassen an einem anderen Tag. Das gab es in Dresden jetzt auch, das wird in Hannover sicher richtig groß, weil die Veranstaltung ist etabliert im Gegensatz zu Dresden. Und da freue ich mich schon aufs nächste Jahr, also da müssen wir dann, glaube ich, mal hin.
Möchtest du starten?
Wenn es nicht Supersprint ist.
Ja, wahrscheinlich normale Sprint ist dann.
Ich weiß noch, ich mache so langsam, ich habe ja jetzt nächste Woche meine Langdistanz und fange so langsam an. Du kannst ein Lied davon singen, man braucht ja irgendwo auch gewisse Ziele danach, um nicht in ein Loch zu fallen. Und ich denke durchaus auch schon ans nächste Jahr, was ich vielleicht machen könnte. Ein Supersprint ist nicht dabei.
Okay.
Eine Langdistanz aber auch nicht.
Wundert mich jetzt nicht.
Ja, also wie gesagt, Dresden war große Werbung für den Sport in einem Olympia-Übergangsjahr, aber wenn es jetzt in den nächsten Olympia-Zyklus reingeht, was im Triathlon ja dann mit der nächsten Saison beginnt, dann wissen wir, mit wem wir zu rechnen haben, auf wen wir zu achten haben. Henry Graf und Lisa Tertsch werden sicher mit großen Zielen auch nach LA fliegen.
Ja, ja, also recht.
Das ist deren Ziel. Wir haben auch Laura Lindemann gesehen, die wollte ja eigentlich die 5000 Meter auf der Bahn laufen, hat dann aber verzichtet, war als Co-Kommentatorin da, guckt sich das Ganze an. Ja, die hat auch gesagt, sie möchte die Einzelmedaille. Also ich glaube, wir brauchen uns um die kurzfristige Zukunft da im Triathlon auf olympischem Niveau keine Gedanken machen.
Nee, das finde ich auch sehr, sehr beruhigend und schön zu sehen.
Ja, zumal ja auch große Konkurrenz im Rennen war. Justus Nieschlag zum Beispiel, der Titelverteidiger, hat jetzt keine große Rolle gespielt in Dresden, aber er hat ja auch andere Ziele. Und zwar sehr bald.
Ja, genau. Sollen wir dann aufs nächste Rennen gucken?
Genau, nach Dresden ist nämlich vor London.
Ja, genau. Da geht's nächstes Wochenende wieder rund. Europa, Start der T100 Tour. Also genau, erstes Rennen in Europa, nicht in der EU natürlich, aber ja, London, letztes Jahr konnten wir es schon sehen, dass das Parkhausrennen und Start in den Docklands. Ja, und also wie immer, da braucht man eigentlich fast gar nicht drüber reden bei der T100 Tour, dass es sehr, sehr stark besetzt ist.
Ist denn die Strecke die gleiche?
Ich habe sie jetzt nicht nebeneinander gelegt und exakt verglichen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr verwinkelter Radkurs, sehr flach auf jeden Fall und voraussichtlich schnell, aber ja, wie gut sich das für Attacken eignet, das werden wir dann, glaube ich, sehen. Also sicherlich sind technisch starke Radfahrer im Vorteil, die das besser beherrschen, aber es ist auf jeden Fall kein Drückerkurs.
Ja.
Und der Straßenbelag soll wohl auch nicht allzu gut sein.
London halt.
Ja.
Ja, was können wir erwarten von dem Wochenende?
Ja, also spektakulären Sport bei den Männern. Jelle Gehns vielleicht der Favorit, wahrscheinlich der Favorit, aber sicher ist da gar nichts. Hayden Wild kommt wieder zurück nach einem Radunfall. Und da, also der ist natürlich eine Wundertüte. Da kann, glaube ich, alles passieren. Und aus deutscher Sicht, Mika Noth hat angesagt, dass er auf jeden Fall aufs Podium will. Da könnte aber durchaus auch noch mehr drin sein. Also welches Treppchen hat er nicht gesagt?
Podium kennt er ja schon. Ja. Ja. Also der hat auf jeden Fall auch eine aufstrebende Tendenz in diesem Jahr. Ähnlich wie Henry Graf auf den kurzen Distanzen ist Mika Noth einer, den man auf den mittleren nicht mehr wegdenken kann.
Ja.
Ja, und du hast gesagt, es ist große internationale Konkurrenz am Start, aber da fürchtet er sich ja nicht vor.
Nee, also er hat auch gesagt, das Schwimmen, das wird natürlich schnell werden. Es sind so Leute wie Leo Berger ist zum Beispiel auch dabei. Also Leute von der Kurzdistanz, die in der ersten Disziplin einfach richtig aufs Tempo drücken. Aber da hat er auch gesagt, muss er sich jetzt nicht verstecken oder irgendwie großartig zurückhalten.
Ja, wen haben wir noch am Start?
Rico Bogen natürlich.
Ja, natürlich.
Der hat schon einen Sieg aus San Francisco in der Tasche und wird das nicht dabei belassen wollen.
Ja, ich schaue hier gerade auf die Strecken, also
genau, dann weitere Podiumskandidaten, ich habe es schon gesagt, Leo Berger mit Kurzdistanzlern ist einfach immer zu rechnen, Kyle Smith und auch aus Deutschland ein starkes deutsches Aufgebot, zum Beispiel Justus Nieschlag, du hast es gesagt, Wilhelm Hirsch, Jonas Hoffmann hat eine Wildcard bekommen und Nicolas Mann, also da gut besetzt und ja, im Rahmen der Top 5, würde ich sagen, können die sich ansiedeln nach dem Verlauf.
Das hat ja so langsam Tradition, dass das Starterfeld sehr deutsch besetzt ist. Ja, das haben wir in diesem Jahr häufiger gesehen. Es fehlt eigentlich nur noch ein Rennen in Deutschland irgendwann.
Ja. Könnte ja dazu kommen.
Ja, ich habe auch von einzelnen Age-Groupern gehört, die tatsächlich nach London reisen, um dort das Age-Group-Rennen zu machen.
Ah, ja.
Ja, also das ist ja das große Ziel der PTO, dass es da ja vorangeht. Es geht ja an einigen Stellen voran, gerade bei der PTO. Also da gab es in den vergangenen Tagen verschiedene Meldungen, dass erstmal die Athleten noch ihr Geld bekommen, was ihnen aus dem Jahr 24 zusteht. Aber auch, dass die PTO neues Geld aufgenommen hat mit Investments. Ich glaube, da ist in diesem Podcast schon drüber gesprochen worden, auch aus Ländern, die jetzt nicht unbedingt Triathlon-Hochburgen sind, wie Saudi-Arabien.
Die wären es gerne.
Die wären es gerne, ja, vielleicht werden sie es auch. Aber dieses Geld wird auch investiert und zwar mit dem Versprechen, die Übertragungen werden besser, indem es endlich mal Daten gibt.
Ja, das also gefühlt, als diese Meldung kam, dachte ich mir, okay, das...
Das ist das, was die PTO uns vor 3 Jahren schon versprochen
schon
hat.
Das wurde ewig irgendwie versprochen und man hat dann auch immer prozentuale Herzfrequenzen gesehen, was mich persönlich jetzt so mittel... interessiert hat oder also ich mich frage, was soll das jetzt gerade aussagen? Naja, und sie haben aber auch versprochen, dass es dann um Wattwerte zum Beispiel erweitert wird und dass man ja den Rennverlauf schon antizipieren und irgendwie besser nachvollziehen kann. Also wenn, weiß ich nicht, ich würde mir sowas wie Watt pro Kilo vielleicht auch wünschen oder eine Tempoverschärfung oder eigentlich alles, was man auf Strava sehen kann, sofern man es eingestellt hat, dass man das dann auch sehen kann. Das wäre natürlich richtig cool.
Ja, das ist das, was uns Triathlon-Nerds natürlich mehr abholt als irgendwie der prozentuale Anteil der aktuellen zur maximalen Herzfrequenz, wo auch immer die maximale Herzfrequenz herkommt und so. Also das ist eher so eine Bananengröße irgendwie, die hochgehängt würde, aber irgendwie so gar nichts aussagt in meinen Augen.
Ja, also in der einen Pressemitteilung hieß es, dass man damit, es wurde dann ein Beispiel aus Singapur genannt, dass man damit einen Überholvorgang schon voraussehen konnte, weil eben eine Athletin, die vorne war, am Limit war, also bei 98% ihrer Herzfrequenz oder so und Lucy Charles Barclay dahinter mit geringerer Intensität. Aber selbst das heißt halt irgendwie nichts, weil die Herzfrequenz schon sehr individuelles.
Ja, ich glaube, da hätten viele Sportwissenschaftler jetzt Einsprüche, dass man daraus so klare Sachen ableiten kann. Ja.
Aber mit Wattwerten wäre natürlich gut.
Ja, ne? Ich meine, das ist das, was es uns interessiert. Ja, wie sehr pushen die gerade? Wie sehr sind die am Limit? Was bedeutet diese Sitzposition für die individuelle Performance und so? Das sind die Dinge, die uns interessieren, die ja auch jeden Einzelnen weiterbringen, wenn er sich Dinge abschaut. Das sehen wir ja immer wieder.
Ja.
Ne? Also, Ja, ich habe mich gefreut über diese Meldung, weil letztendlich jetzt für die Strukturen geschaffen wird, die jahrealten Versprechen auch einzulösen. Und wir sehen einfach immer wieder, wie die Konkurrenz das Geschäft belebt, was TV-Übertragung betrifft. Ja, weil wir wissen ja auch, bei anderen Veranstaltungen ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber indem es immer wieder neue Akzente gibt und einzelne Dinge besonders herausstellen, ja, profitieren alle davon, weil das Level einfach immer höher gehoben wird, genauso wie die Sportler untereinander sich gegenseitig pushen, gibt es auch eben diesen Kampf, man muss es ja fast sagen, der Systeme der verschiedenen Veranstalterorganisationen, die es besser machen wollen als andere, weil es dann natürlich dann auch wieder um Sponsorenakquise geht und so weiter. Und da profitieren wir am Ende alle von.
Ja, die können ja letztlich dann auch vielleicht von sich gegenseitig lernen und es dann alle irgendwie besser machen oder sich alle gegenseitig einzelne Punkte oder so abschauen.
Ja.
In der App, also auch die T100 hat ja eine App wie bei Ironman auch, wo man das dann nachvollziehen kann, da stehen ja auch schon mehr Daten, also zum Beispiel Geschwindigkeiten oder so, und das könnte man ja einfach auch in die TV-Übertragung dann mit einbinden.
Ja, das macht T100 bzw. PTO ja schon ganz gut, dass sie immer auf Second Screen Nutzung gesetzt haben, ja, weil sie einfach wissen, der Triathlet, der sitzt dann am Samstagnachmittag, ist es jetzt für die Männer, die Frauen schon etwas vorher am Samstagmittag, die sitzen vorm Fernseher, haben das große Bild an und haben nebenbei noch ein kleines Device in der Hand, wo sie noch zusätzliche Informationen sehen wollen und auch bekommen. Ja, also das läuft schon ganz gut, finde ich.
Ja, also vor allem halt, wenn man guckt, wer eben nicht an der Spitze ist. Also meistens fährt ja dann das Kameramotorrad doch mit den ersten drei Führenden, wenn es gut läuft, mit. Manchmal auch nur mit der Spitze. Und da aber zu sehen, was passiert denn irgendwie in den Top Ten und kommt vielleicht Sam Long oder so. Wann kommt der denn von hinten?
Ja, ja. Das ist eben das Schöne an diesem Format mit maximal 20 Startern. Ganz selten waren es auch mal 21. Man hat eigentlich immer einen kompletten Überblick über das komplette Feld und sieht die Entwicklungen. Und das ist richtig spektakulär.
Ja.
Entschuldigung, wir haben ja am Anfang alle gedacht, oh, ist das noch Triathlon, wenn nur 20 Leute starten? Aber es hat seinen Reiz, muss ich sagen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich gucke mir das gerne an. Es ist irgendwie kurzweilig, also auch ein Sprintrennen zum Beispiel, das ist nach einer Stunde vorbei, das gucke ich mir total gerne an. Das kann man so schnell einmal eben mitnehmen und es passiert die ganze Zeit was, und das ist bei einem T100-Rennen natürlich auch so.
Ja, jetzt haben wir eben über die Männer gesprochen. Die Frauen, wie gesagt, starten schon etwas eher. Die ganzen Sendezeiten und so, die findet ihr natürlich auf trimark.de, aber was erwarten wir im Frauenrennen?
Wahrscheinlich einen Dreikampf zwischen drei Athletinnen, nämlich Taylor Nipp, Julie Deron und Kate Woff. Ja, mal gucken, ob die dann am Ende zu dritt tatsächlich auf dem Podium stehen. Auf die Reihenfolge möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Taylor Nipp war so irgendwie die unangefochtene Queen of T100, wurde dann eben von Julie Deron einmal geschlagen.
Ja.
Und die hat dann gezeigt, okay, das geht. Ja, und das wird sich eine Kate Woff jetzt auch denken, die natürlich Heimvorteil hat in London.
Ganz genau.
Ja, also wie gesagt, Reihenfolge möchte ich mich nicht festlegen. Julie Deron, super starke Läuferin, wenn sie das taktisch so gut macht, dass sie an Taylor Nipp dranbleibt und sie dann eben abstellen kann, dann ja, wieso nicht noch ein Sieg?
Ja, also es ist Bewegung drin, ja. Es drohte ja so ein bisschen langweilig zu werden, aber jetzt sehen wir wirklich, es ist Bewegung drin und die Messe ist noch lange nicht gelesen. Wir sind ja auch mitten in der Saison erst noch, was die T100 betrifft.
Ja.
Ne? Und ja,
das zieht sich noch eine Weile. Vorjahressiegerin Ashley Gentle ist auch mit dabei, über die redet aber irgendwie niemand mehr.
Ja, auch die war ja irgendwie so unangefochten mal. Ne?
Die war unangefochten, dann kam halt Taylor Nipp und ehrlich gesagt, also bei der Besetzung, es sind auch noch einige von der Kurzdistanz da, also Jessica Learmonth, Georgia Taylor Brown, also bei denen weiß man auch nicht, was die auf der Distanz dann können vor heimischem Publikum. Lucy Childs-Barclay ist auch dabei. Da kann man sich nochmal auf trimark.de eine Laufeinheit von ihr zu Gemüte führen. Also ich glaube, die ist auch auf dem aufsteigenden Ast, was die Laufform betrifft. Ja, und aus Österreich Lisa Perterer finde ich auch eine sehr spannende Athletin, weil die irgendwie auch den Umstieg auf die längeren Distanzen geschafft hat oder auf dem besten Weg dahin ist, es zu schaffen.
Ja,
da zu etablieren.
Das ist, woran liegt das jetzt, dass man so das Gefühl hat, da sind welche, die sind unschlagbar und auf einmal ist es wieder offen. Liegt das da drin, dass die unschlagbar sind, straucheln oder liegt das daran, dass die anderen aufholen?
Ich glaube Letzteres.
Weil wir haben es immer wieder erlebt in der Triathlon-Geschichte, ja? Es gab immer wieder diese dominanten Frauen und auf einmal war alles wieder offen.
Ja. Nee, ich würde das gar nicht als Straucheln bezeichnen, weil ich bin positiv. Und
ja.
Nee, also man schaut sich dann vielleicht auch was von denen ab. Also wie machen die es? Und ah krass, die ist auf der Distanz total gut und kam irgendwie von den kurzen Distanzen. Was macht die denn so? Oder was teilt sie? Was kann man sich da abschauen? Und dann, ja, das einfach Nachahmerinnen findet.
Ja, also eine Taylor Nipp setzt einen Maßstab und an dem müssen sich dann alle anderen messen und machen ihre Hausaufgaben. Oder wie interpretierst du so?
Ja, und also es ist ja so oft so, dass man denkt, das geht nicht und das ist unerreichbar irgendwie, bis es dann halt jemand macht. Und dann ist es nicht mehr unerreichbar.
Ja.
Vielleicht noch für einen selbst, aber dann gibt es ja irgendwie ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Wenn man das noch nicht mal kennt, ist es natürlich schwierig.
Ja, ja. Ja, also wir sind, wie gesagt, erst, letztendlich, es gab ja erst 3 Rennen dieses Jahr von 9. Also wir starten jetzt gerade mal ins 2. Drittel der Saison, was die T100 betrifft. Jetzt eben mit der Europatournee, jetzt geht es in London weiter, 3 Wochen später. Dann mit dem neuen Rennen in Saint-Raphaël und Fréjus, würde ich es mal nennen.
Ja.
Ja, in der Nähe von Nizza, 60 Kilometer weg. Und dann weiter in Valencia in Spanien, einem super etablierten Triathlon-Ort. Da gab es schon Ironman 70.3, da gab es schon WTCS-Rennen, da gab es schon Europameisterschaften auf der Kurzdistanz. Das Ganze jetzt im August, September und dann geht es eben wieder in fernere Gefilde, weiter Mitte Oktober in Wollongong in Australien und dann die beiden Finalrennen, erst in Dubai und dann in Katar. Nicht 2 Finalrennen, es ist natürlich nur das Rennen in Katar, das Finale, aber quasi die Saisonabschlussrennen, bevor dann der Weltmeister über die T100-Distanz und die Weltmeisterin feststehen.
Ja, also das ist auf jeden Fall noch alles offen. Die 3 Athletinnen, die ich gerade genannt habe, also Taylor Nipp, Julie Deron und Kate Woff, die trennen nur 12 Punkte. Also das ist eine super enge Geschichte. Und weil du gerade Fréjus gesagt hast, das ist, glaube ich, auch sogar etabliert. Zumindest gab es da mal eine Mitteldistanz, ich glaube, so in der Corona-Zeit, als sonst nichts stattgefunden hat.
Ja, ja.
Und da freue ich mich besonders auf die TV-Übertragung, weil das ist ein Traum.
Ich erinnere mich auch, das waren wunderbare Rennen. Das ist ja eh so eine Triathlon-Hochburg, nicht nur durch Nizza, da ist ja eine ganze Menge.
Kann-Triathlon auch super bekannt, das ist ja alles da in der Ecke. Und ich glaube, da können wir uns wirklich auf spektakuläre Bilder freuen.
Ja, also wie gesagt, sind wir noch mitten in der Saison. Wo es jetzt so Richtung Ende der Saison geht, ist das Thema Ironman. Nächste Woche haben wir eben die Ironman-Rennen in Kalmar am Samstag und in Kopenhagen am Sonntag, die letzten beiden Quali-Rennen für dieses Jahr für die Profis, was Nizza und Hawaii betrifft. Und ich kann ein kurzes Update geben. Wir haben nämlich darüber gesprochen, wie denn dieses neue Quali-System läuft. Und da hat sich Christoph Simsch gemeldet, der Anti-Doping-Beauftragte der Deutschen Triathlon-Union, selber sehr aktiver Athlet. Der war beim Ironman 70.3 Jönköping am Start und hat uns ein Update gegeben. Jetzt muss ich mal gerade das Telefon abstellen hier. Wie nämlich die Altersklassenauswertung sichtbar ist nach dem neuen Thema der Age Graduated Results, also der altersklassenbereinigten Ergebnisse. Und zwar findet man in der Ironman-App unter den Rennen, und ich nehme an, das wird bei Ironman dann auch so sein, in Jönköping jetzt eben 2 Ergebnislisten, die diese Altersklassengewichtung haben. Und wenn wir da mal schauen in die Qualifikation der Frauen, das war schon ein Rennen, ein Qualifikationsrennen für Nizza im kommenden Jahr, dann sehen wir eben eine Ergebnisliste, die angeführt wird von Tuula Väisäläinen, die eine Gesamtfinishzeit von 4 Stunden 36 hat, damit aber nach der Altersklassengewichtung 20 Sekunden vor der nächstplatzierten Anna Habo Pedersen liegt, die jünger ist, 9 Minuten schneller war, aber nach der Altersklassengewichtung 20 Sekunden langsamer.
Mhm.
Ja, also wir schauen mal rein in die Ergebnisse. Ich nenne nur die Altersklassen für die Frauen. F35, F25, F35, F45, F35, F45, F50, F40, F40, F40. Es dreht sich so um die mittleren Altersklassen da. Mhm. die eben nach dieser Altersklassengewichtung, über die wir oft genug gesprochen haben, vorne liegen. Und bei den Männern sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Da hat nämlich ein 40-Jähriger vor einem 60-Jährigen und einem 45-Jährigen gewonnen.
Ah, das ist interessant.
Ja, und irgendwo ein 18-Jähriger ist dann irgendwo so roundabout Platz 10. Also hier haben wir Finish-Zeiten 405, 439, 417, 417, 422. Nach Altersklassengewichtung bedeutet das 347, 348, 350, 351, 351, 352. So kriegt man jetzt so langsam ein Bild dafür, wie die Slotvergabe zukünftig laufen wird. Und ich werde es ja dann nach dem Rennen in Kalmar, das ist das allererste Rennen für mit der Quali für die Ironman-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr auf Hawaii, wo eben Männer und Frauen und alle Altersklassen in einen Topf kommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Ergebnisliste aussieht.
Ja, also ich glaube, damit hat Ironman sich einen sehr, sehr großen Gefallen getan, das einmal zu programmieren und das bereitzustellen, weil sonst, glaube ich, wirklich niemand durchblickt und ja, die sich da sehr, sehr vielen Fragen wahrscheinlich entzogen haben oder Mails, die sie dann noch bekommen.
Genau, also das Ganze ist jetzt nicht im Live-Tracking enthalten, sondern es ist quasi ein hochgeladenes PDF, was man in der Ironman-App abrufen kann, was aber wohl schon vor der Siegerehrung zur Verfügung stand, sodass man vor der Siegerehrung und der Slotvergabe eben sehen konnte, okay, da liege ich ungefähr und die Chancen kann ich mir vielleicht ausmalen.
Ja, aber das ist ja schon mal gut, um überhaupt zu gucken, gehe ich dahin, lohnt sich das und so weiter. Und das während des Rennens, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte.
Da müsste quasi an jeder einzelnen Zwischenzeit der Faktor angehängt werden. Also es ist kein Hexenwerk. Also man könnte ja die Zeit, die ist absolut und einfach mit dem Rechenfaktor und dann als zusätzliche Spalte, so hätte man einen Überblick. Aber die Zukunft wird zeigen, wie es gemacht wird. Ne? Kalmar, ganz interessant, es ist ja diese Doppelquali. Es gibt zunächst eine Slotvergabe für die Ironman-Weltmeisterschaften 2025 und zwar erstmal die für die Männer in Nizza. Da gibt es 65 Slots, die nach dem alten System verteilt werden. Jede Altersklasse, wo es einen Finisher gibt, bekommt einen Slot und die anderen werden prozentual nach Finisher-Zahlen in den Altersklassen verteilt. 65 für die Männer in Nizza, nur 20 für die Frauen auf Hawaii. Mhm. Und dann gibt es einen Cut und dann gibt es eine zweite Slotvergabe, wo alle, die auch nach der ersten Slotvergabe schon Platz haben, nochmal wieder teilnehmen können, wo dann eben 40 Plätze nach dem neuen System verteilt werden. Wieder ein Platz pro Altersklasse wird durchgereicht bis maximal zum dritten und alle anderen gehen in den Performance-Topf und der wird eben so gewichtet, wie ich es gerade vorgelesen habe, dann allerdings mit Männern und Frauen zusammen für die Ironman-Weltmeisterschaften für beide Geschlechter zusammen nächstes Jahr auf Hawaii. Spannend, spannend, spannend.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wie viele Menschen dann 3000 Euro oder Dollar an einem Tag in wenigen Stunden ausgeben.
Ja, ja, auch ganz spannend. Man zahlt, man weiß, was die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza kostet. Die wird nämlich in Euro bezahlt. Mhm. Die auf Hawaii, die ist tatsächlich kursabhängig. Die wird in Dollar bezahlt.
Ja.
Ja.
Aber man, hä? Man muss es ja jetzt bezahlen.
Man muss es jetzt bezahlen. Also dann eben zum tagesaktuellen Dollarpreis am Tag nach dem Rennen am 17.8.
Ja, ne? Ja, Daumen drücken.
Ja, ich schaue mir das an. Ich werde natürlich danach berichten. Ja, ich bin, wie gesagt, am Samstag der kommenden Woche in Kalmar am Start. Wir können auch schon ein bisschen Werbung machen. Ich starte ja nicht alleine, sondern mit meinem 18-jährigen Sohn, der seine erste Langdistanz machen wird. Ich weiß noch nicht. Ich gucke mal gerade, ob ich eine Antwort habe, ob er sogar der Jüngste im Rennen ist.
Dann würde er in der Ironman-Pressemitteilung erwähnt
werden. Ja, die haben wir noch nicht. Also ich starte mit meinem Sohn und du wirst uns noch interviewen.
Ja, genau. Ich habe euch morgen beide zu Gast im Power & Pace Podcast. Also da könnt ihr dann gerne einmal rüberschalten auf den anderen Kanal.
Hinterher können Wetten abgegeben werden.
Ja, genau.
Ja, also über unseren Stand der Vorbereitung. Es sind jetzt eben noch 1,5 Wochen, da werden wir morgen dann berichten. Samstag geht es los mit dem Camper nach Dänemark oder Schweden. Sonntag dann zum Rennort nach Kalmar. Und dann werden wir noch, aber das erzähle ich morgen alles, dann werden wir noch die Strecke einmal komplett besichtigen in den Tagen, die noch vor uns liegen. Und darüber werden Jonas und ich dann morgen dir Rede und Antwort stehen.
Ja. Ich denke mir noch ein paar lustige Fragen aus.
Ahi, jetzt kriege ich Angst.
Ich glaube, die beiden Rennen, also Kalmar und Kopenhagen, das könnte auch aus Profisicht nochmal interessant werden. In Kalmar startet zum Beispiel Chelsea Sodaro, die noch keinen Slot hat, war ich ehrlich gesagt auch verwundert letztens, als ich das gesehen habe. Die hatte ein bisschen Verletzungsprobleme und so und zieht da jetzt eben die nächste Möglichkeit.
Ja, sie muss aber nur validieren, sie muss das ja, nicht genau. gewinnen. Ja, und genau. ein einziger Slot steht noch für die Frauen zur Verfügung. Ja, wir hatten ja immer auf Anna Haug gehofft, aber das Thema ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte.
Ja.
Ansonsten gibt es noch keine Profi-Starterliste. Ich habe nur gesehen, dass bei der Siegerehrung Preise an die Top 8 Frauen verteilt werden. Ich weiß nicht, ob sie nur 8 Profi-Anmeldungen haben. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Also okay. Es gibt da noch nichts. Es ist relativ ruhig noch um das Rennen.
Ja, also da sind wir gespannt und auch in Kopenhagen wahrscheinlich Leonard Arnold, könnte ich mir vorstellen, dass der noch einen Versuch wagt, aber das, ja, das finde ich auch echt heftig, wenn man...
4 Wochen vor der WM.
Ja, das und halt so viele Versuche und es hat noch nicht geklappt, das ja, stelle ich mir mental und körperlich extrem herausfordernd vor.
Ja, in der Tat. Ja, gut.
Wie wirst du denn das T100-Rennen verfolgen?
Das T100-Rennen werde ich
im Auto auf der Reise.
Ja, ich glaube zum Start der Frauen, wenn die Frauen starten, besteigen wir die Fähre nach Dänemark. Also,
okay.
Also ich bin tatsächlich dann reisend unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Sound anmache oder so. Keine Ahnung, ich um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich hatte ja noch ein bisschen gehofft, dass Jonas bis jetzt seinen Führerschein hat und ich nicht die ganze Strecke alleine fahren muss. Jetzt muss ich sie alleine fahren, aber gut, das ist dann eben so. Dann soll er es gucken und mir berichten.
Das wird meine Einstiegsfrage beim Podcast.
Wie wir das Rennen verfolgen, das T100-Rennen.
Nee, wieso er noch keinen Führerschein hat.
Weil er zu viel trainiert hat.
Ja, okay. Ja, das wäre dann die richtige Antwort.
Ja, das soll Leute selber erzählen. Ja. Und uns allen.
Gut.
Gut. Sind wir durch für diese Woche. Nächste Woche bin ich dann eben raus. Dafür hört ihr mich dann eben im Podcast mit Anna bei Power & Pace. Und ich werde dann heute in 2 Wochen berichten, was sich in Kalmar so abgespielt hat. Ich bin sehr gespannt. Es soll ein wunderbares Rennen sein. Hoch bewertet in den Athletenumfragen bei Ironman. Und ja, ein schönes Ziel für dieses Jahr.
Genau. Also ja, am nächsten Dienstag werden wir sicher dann auch wieder über das T100-Rennen in London sprechen, wissen dann eben, wer gewonnen hat. Vielleicht sogar ein Deutscher auf dem Podium oder eine Deutsche. Also da sind auch Caro Pole zum Beispiel ist dabei. Daniela Kleiser hat ja auch schon gezeigt, dass sie da mit ihrer Laufstärke vor allem da noch gut weit nach vorne kommen kann. Also es wird, glaube ich, nicht langweilig am Wochenende.
Sehr schön. Gut. Euch allen da draußen hoffen, drücken wir die Daumen, dass es auch mal wieder ein sonniges Wochenende wird.
Ist angekündigt.
Ja, das Triathlon-Training auch mal wieder richtig Spaß macht. Und ja, was auch immer ihr vorhabt, es ist ja auch Urlaubszeit gerade. Genießt es, habt Spaß dabei und wir hören uns bald wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, tschüss. Ciao.